Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Da läuft es mir immer noch kalt den Rücken runter, aber es geht heute nicht nur um Star Wars in unserer neuen Folge von Think Different, Think AI, sondern es geht unter anderem um Star Wars, aber auch Toy Wars oder Toy Story, I don't know, und was das alles mit KI zu tun hat. Ne? Der ältere Herr, den wir gerade durch das Mikrofon so ich sein Platz nehmen haben, rauschen gehört oder röcheln gehört, ja, Der ist ja so ein ganz interessantes Ding, weil der mit seinen ganzen Modifikationen schon nur so ein halber Roboter, halber Mensch im Prinzip war, ja, der gute Darth Vader. Über den reden wir aber heute nicht, oder, Marc? Wir machen.
Na, ich glaube über Kybernetik und so und Körperteile, das, ja, vielleicht, mal gucken. Ich meine, es geht uns ja, dass wir immer gemäß unseres festen Redeskriptes, Vorhabens, uns immer daran fest orientieren, mal gucken. Ob das da drin steht oder ob es spontan eingestreut wird.
Ja, wobei das mich ja zu dem Thema findet, wir wollten ja immer mal über dann menschliche Nervenzellen, die mittlerweile als mögliche CPUs der Zukunft gehandelt werden, na, wo dann neuronale Netze durch menschliche Nervenzellen gebaut werden. Und ich das, habe ich jetzt vor kurzem noch gelesen, schon bald zu Preisen um die 30.000 bis 40.000 Euro kann man, glaube ich, da schon Rechner kaufen, die tatsächlich ein neuronales Netz aus menschlichen Gehirnzellen in sich haben. Die sind dann halt leider nicht, das ist dann so ein Rechner, der nur ein paar Monate haltbar ist, ist jetzt noch nichts für den Hausgebrauch, aber das könnte Thema werden. Aber reden wir nicht heute.
Ich glaube, ist auch ein schwieriges Thema am Esstisch, weißt du? Kommen die Schwiegereltern zu Besuch und dann sagst du ja, da hinten sind noch so ein paar menschliche Zellen, die müssen für mich noch den nächsten Aufsatz überlegen, weil da drauf mein lokal laufendes KI-Modell läuft. Ich glaube, spätestens dann kommt man so ein bisschen in Probleme, nicht nur bei Gesprächen mit den Schwiegereltern. Aber du sagtest ja, um Schwiegereltern geht es heute nicht.
Und auch noch nicht um menschliche Gehirnzellen, sondern um das Thema tatsächlich, was hat denn so Star Wars mit KI zu tun? Ne? Und ich glaube, da ist so, da ist wirklich so ein etwas dem George Lucas damals gelungen, was man aus einer UX-Perspektive eigentlich so ein bisschen beeindruckend finden muss. Ne? Weil, ich weiß nicht, wenn Star Wars, ne, kennen vielleicht viele von unseren Zuhörern, da gab es sehr, sehr viele Droiden, die dem Menschen zur Seite gestanden haben, unterschiedliche Funktionen wahrgenommen haben, manchmal auch, um uns umzubringen oder sowas. Ne? die schlechteste Funktion.
Oder wie Verhördroiden, ja,
als Imperium. Oder dann aber gab es auch irgendwelche Droiden, die als Kellner gearbeitet haben. Es gab mit C-3PO einen Übersetzungsdroiden.
Roboter-Mensch-Kontakter.
Ja. Und mit R2-D2, glaube ich, den allerbeliebtesten Droiden, der mit seinen Piepsgeräuschen durch die Gegend gerollt ist, ne, für die den so ein bisschen, der ist so ein bisschen, sagen wir mal, das Smartphone der Star Wars Welt gewesen, weil er konnte halt viele Sachen, weißt du, er konnte halt irgendwie auch mal so Elektroschocks verteilen, aber hatte auch Navigationsthematen in sich.
Konnte Türen öffnen.
Ja, konnte Türen öffnen, konnte Sachen beeinflussen, ne? Also wirklich so das Taschenmesser in Droidenform.
Ist schon lustig, wenn du dir die Science-Fiction-Welt von früher anschaust, wie viel davon auch Realität wurde. Mhm. Ja, ich meine, Star Wars, Star Trek, wie das Ganze so heißt, ja, Terminator kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber es ist, finde ich, auf der anderen Seite auch wieder lustig, wenn du jetzt ein paar Jahre weiter bist als die Zeiten, in denen diese Filme gedreht wurden und du schaust dir an, was die sich in einer fernen Galaxis, in einer ja, und Zukunft und keine Ahnung was, wobei Zukunft war es ja damals nicht im Vorspann, ne, vor langer Zeit in einer ewig weit entfernten Galaxis. Aber was man da so als modern titulierte, weil dann auf einmal besagte Androiden, Roboter da irgendwie rumlaufen, irgendwas machen, irgendwas tun. Ich glaube, heute würdest du für so ein R2-D2 oder ein C-3PO sicherlich in der Interaktion und der Befähigung, die sie haben, in den Fähigkeiten, in den Capabilities, die sie bieten, sicherlich gerne was investieren, aber nicht in der Art, wie sie da stehen, außer vielleicht jetzt, okay, der Goldene, der dann da hier jetzt auf zwei Beinen, das würde ich, glaube ich, schon nehmen, ja. Aber so ein 3PO zu Hause rumfahren lassen, glaube ich, spätestens bei der ersten Treppe wäre Schluss.
Also ja, zu D2 meinst du, ne? Ja, unser Goldener, das kann ja mal passieren, ne? Ich korrigiere. Ja,
halt der Mann halt, ne? Solange ich meine Familie nicht verwechsel, geht's ja noch.
Ja, genau. Aber da würde ich widersprechen. Also ich glaube, es gibt in meiner Welt, glaube ich, würde es nichts Besseres und Schöneres geben, einen hochintellektuellen oder intelligenten R2-D2 hier durch die Gegend fahren zu haben. Der konnte ja auch, er hatte ja auch seine Düsen gehabt, ne, wo er irgendwie rumfliegen konnte und sowas. Der wird das mit den Treppen
schon später.
Genau. Aber trotzdem ist es ja spannende, also diese Designentscheidung, die George Lucas damals gefällt hat. Ja, zu sagen, ich habe unterschiedlich gebaute Arten von Robotern in diesem Film, die eine klar zu erkennende Aufgabe auch durch ihre äußere Gestaltung haben. Ne, weil es gibt ja dann diese Müllroboter, die da rumfahren, irgendwas anderes. Na, das ist ja, sagen wir mal so, wenn man die heutige Robotik sieht, die eher so auf das ganze Thema, alles muss so humanoid aussehen, dann ist es die beste Form. Natürlich ist das auch die beste Form. Deshalb sind wir Menschen auch so, dass wir sehr anpassungsfähig sind, weil viele Sachen hat die Evolution dann wohl absichtlich so gemacht, dass man mit zwei Beinen und zwei Armen rumlaufen kann und dann gut agieren kann mit der Welt um einen herum. Deshalb ist es keine schlechte Idee. Trotz alledem aus so einer, wie reagieren wir auf diese Roboter und wie interagieren wir mit dem, ist natürlich dieses Gestalten in Spezialaussehen plus sogar in Spezialkommunikationsfähigkeit ein ganz spezieller Aspekt, weil ehrlich, also wenn wir heute schon mit KIs quasi plappern können, warum sollte dann nicht jeder Roboter in 5 bis 10.000 Jahren nicht auch immer die Fähigkeit haben, mit uns in natürlicher Sprache zu reden? Ne? Warum braucht es einen Übersetzungsroboter? Ne? Und dieser Punkt, ne, darauf wollte ich nochmal darauf hinaus, der ist so total spannend, ne? Weil ich glaube, was der George Lucas da so an UX-Prinzipien vorweggenommen hat, ist, glaube ich, das Ding, dass man sagen könnte, in so einer Welt, in der immer mehr Gerätschaften mit uns kommunizieren werden, ist es
Bestandteil auch des Lebens sind.
Ne? Bestandteil des Lebens sind, ist es vielleicht nicht die schlauste Idee, dass alle wie wild auf uns zuplappern und reden. Weißt du, dass also dieser Neues an Quatschereien noch viel größer wird. Stell dir vor, du bist in der Bahn und irgendwie alle Leute mit den Droiden sitzen um dich herum, alle sind am Plappern mit einem. Ich meine, wir sehen das ja manchmal schon bei dem einen oder anderen Jugendlichen, der Sprachnachrichten in sein Handy reinredet, in dieser komischen Haltung, die ich noch nie so verstanden habe, warum man das eigentlich so macht, aber dafür bin ich tatsächlich zu alt.
Oder wenn du einen falschen Knopf drückst und dann der Sprachassistent des Handys, ich habe dich leider nicht verstanden.
Ja.
Sei es in der Straßenbahn oder in einem Meeting deiner Wahl, stellst dir vor, ja, und überall fängt es an zu reden. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich, das wäre ja der blanke Horror. Stell dir mal vor, wenn alle Geräte mit dir ständig oder wenn alle darauf reagieren würden, nach dem Motto, hast du mich gemeint, hast du mich gemeint, hast du mich gemeint, ja? Und die dann auch noch anfangen, untereinander sich gegenseitig quasi, ich wollte schon sagen, die Safe Words, ne? Also eigentlich meine ich ja die Wake Words zu sagen, damit die dann drauf reagieren. Horror.
Hey, und da ist zum Beispiel bei R2-D2 das Thema mit seinen Piepsgeräuschen und es ist ja ungelogen der sympathischste, aus meiner Perspektive, der sympathischste Roboter, der bei den Zoom und Design hatten, einfach hervorstechend, weil er ist eigentlich im Prinzip eigentlich einer der zentralen Akteure, der aber nur rumpiepsen kann, ehrlicherweise. Ne? Und ich blende das nochmal kurz ein, vielleicht da ist der eine oder andere Hörer, ich setze eine kurze Szene aus Star Wars, da wo im Prinzip Luke Skywalker flieht von dem Eisplaneten, ne, und der Eisplaneten ja zurücklassen wird, weil er von dem Imperium überrannt wird, aber Luke Skywalker mit seinem X-Wing dann wegfliegt. Ich blende das nochmal kurz ein, ich hoffe, das kann man ganz gut hören.
There's nothing wrong, R2. Just setting a new course. We're not going to regroup with the others. We're going to the Dagobah system. Yes, R2.
Yes, R2.
That's all right. I'd like to keep it on manual control for a while.
So, ne, das reicht schon. Ne? Also ihr merkt so ein bisschen, wenn man das zuhört, ne, da ist diese Interaktion, die von Luke quasi mit R2 geführt wird. Und R2 reagiert nur mit gewissen, sagen wir mal, Sounds, ne, die dann Luke helfen zu verstehen, was R2 meint. Ne? Und sogar Emotionalität. Ne? Also ihr merkt das an den Antworten, die Luke da gibt. Das ist ja eben auch wer geht dann auf R2 ein, ne, und solche Sachen. Das heißt, zwischen den beiden ist so eine Sprache entstanden, die auch jetzt andere vielleicht gar nicht sofort hundertprozentig verstehen können. Wir wissen das, aber das, ne, weil das im Prinzip so ein bisschen auch wieder menschenähnlich ist, ne, das ist so ähnlich, also auch der Sounddesigner, der das damals gemacht hat, hat auch seine eigene Stimme, glaube ich, genommen und so ein bisschen verfremdet in diese Töne rein, damit es so ein bisschen ähnlicher ist. Aber wir erkennen das, wenn das Zustimmung ist, ne? Oder wenn es um ein Hinterfragen auch von R2 ist, ob das eine gute Idee ist, jetzt dahin zu fliegen. Ne? Und auch eine Enttäuschung vermittelte allein durch diese Piepstöne.
Und ich finde, es gibt ja auch so Szenen, wo er so das Gefühl von Angst oder Furcht vermittelt. Genau. Und du kriegst es einfach nur, weil du diese Piepstöne in der Höhe, in der Frequenz, in der Geschwindigkeit, keine Ahnung, was nicht alles, nimmst du wahr, okay. Er findet das gut, er findet das schlecht, er möchte das und das tun. Und irgendwie hast du auch das Gefühl, dass du ihn ja, verstehst.
Genau, und ich finde es so jetzt mal auf unsere heutige Welt übertragen, wenn du sagen würdest, ich setze mich jetzt in so ein Navigationssystem oder ich würde zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin mit meinem Fahrrad unterwegs und will jetzt irgendwie, sag meiner Siri, sag meinen Gemini, wem auch immer, mit welchem KI-Modell ich dann auch gerade rede, ich sag so, komm, stell mir doch jetzt irgendwie die Navigation oder plane mir einen kurzen Coffee-Stop auf meiner Fahrradtour ein. Und wenn ich dann nur so ein bestätigendes Piepsen bekommen würde, wenn es sich so cool anhört wie von R2, ehrlicherweise, fände ich das 10-mal geiler, als wenn mir das Ding irgendwie wieder voll labert. Ja, ja, lieber Jens, ich habe jetzt einen tollen Kaffeeladen gefunden und ich stelle dir das ein. Das, was du heutzutage von so einem Navigationssystem oder auch KI-Systemen eben bekommst. Also ich glaube, manche Leute in der Pre-Prompt-Welt draußen, die dann auch durchaus mal in ihren KIs dann sagen, ne, laber nicht so viel, sondern gib mir mal schneller die Fakten in dem Moment. Ne? Weil die KIs tendieren ja auch zum Rumlabern, ne? Weil es wieder menschlich ist. Ne? Und dementsprechend ist es, ich finde es ganz charmant, ne, diesen Aspekt. Und ich fand es so, ich bin auf das Thema gekommen, lass mich da kurz ausholen, Marc, ich bin auf das Thema gekommen durch einen Artikel, den ich vor einem guten Jahr oder sowas mal gelesen hatte. Da hat Boston Dynamics ihren Roboterhund Spot genommen. Ne, und den kennt ihr vielleicht alle, ne, der ist schon relativ bekannt, ne, sehr, sehr mobil gewesen, dieser Hund, ist auch so, also in Hundeform dieser Roboter, wird häufig in allen möglichen Stellen eben auch schon eingesetzt zur Objektüberwachung, ne, kann halt überall dann hinlaufen, ne, sieht cute aus, sieht nicht unbedingt mächtig gefährlich aus, gibt auch immer irgendwelche Bilder von dem mit.
Au, oh, des Betrachters.
Genau, gibt auch so Bilder mit so einer MG auf dem Rücken und sowas dann im Internet, manchmal von diesen roboterähnlichen Hunden, weil die Chinesen haben das, glaube ich, sehr, sehr ähnlich nachgebaut, das Boston Dynamics Modell, das sieht sehr, sehr, sehr gleich aus. Aber in diesem Artikel ging es eigentlich um einen Spot, der bei Boston Dynamics eingesetzt wird als Fremdenführer, Gastführer, wie auch immer. Ne? Also der sollte im Prinzip da in dem Bürogebäude im Empfangsbereich eben Leute aufnehmen und durch die Gegend führen. So. Was sie dann gemacht haben ist, weil ChatGPT mittlerweile da war, mal zu überlegen, kann ich den nicht auch mit Sprache und einem LLM ausstatten, dass er eben auf die Leute auch besser reagieren kann und was erzählen kann. Und dann haben sie es noch so weit getrieben, dass sie gesagt haben, und er spricht dann jetzt auch in so britischen Akzent, kann er eben auch sprechen. So, jetzt mal ganz platt. Für mich war das dann, als ich dieses Video gesehen habe, ein Störgefühl. Weil ein Roboterhund sollte nicht im britischen Akzent mit mir reden. Weißt du, das ist so. Das
passt nicht.
Das passt irgendwie komischerweise. Es ist so ein Uncanny Valley-Thema, ne? Weißt du, dass du sagst, so irgendwie ist da so ein Ding, wo wir sagen, irgendwie, das passt nicht so richtig in unsere Vorstellungskraft. Also ich könnte mir auch da vorstellen, dass so ein bestätigendes Bell, ne? Oder im Prinzip der Roboter, wenn er eine Richtung anzeigen will, dann wackelt er eher in diese Richtung. Oder auch wie R2 das gemacht hat, er zeigt mir dann im Notfall die textlichen Informationen für irgendetwas mal per Laser an die Wand gemalt oder sowas an. Ne? Aber er sollte nicht unbedingt mit mir reden. Das finde ich dann irgendwie schwierig.
Das fand ich, aber wenn du es gerade sagst, ne, stell dir um, es wäre gedreht. Ja? Ich habe ja vorhin auch die Namen verwechselt. R2D2C3PO, stell dir vor, es wäre andersrum. Mhm. Ja, nur von der Stimmvergabe her, jetzt wo du sagst, glaube ich, wäre da auch tatsächlich dieses Störgefühl, dass ein humanoid wirkendes elektrisches Wesen, Gerät, Roboter, wie auch immer wir es nennen wollen, anfängt rumzupiepen, während so eine fahrende Blechbüchse dann auf einmal anfängt und sagt, haha, das halte ich aber für eine echt schlechte Idee, aber wenn du willst, den Kurs auf Dagobah habe ich gesetzt.
Genau. Und das, ja, genau der Punkt, den ich meinte mit George Lucas, das haben die geschickt gemacht. Ne? Also selbst irgendwie ich weiß nicht mehr ganz genau, diese Media, dieser Medibot, der auch irgendwie Luke dann wieder die Hand repariert und die
zusammenflickt.
Genau, in dem Tankerlager mal zwischendurch, ne? Der redet jetzt in meiner Erinnerung auch, ne? Der kann dann auch was dazu sagen, weil es ja auch wertvoll ist, dass ich dann im Prinzip in der, ich glaube, der piepst nicht rum, der redet, aber das müssen wir nochmal nachgucken.
Sonst haben wir was für den Fusselcheck beim nächsten.
Wir haben zum Fusselcheck oder auch gerne kommentieren, falls wir da daneben liegen haben. Aber ich meine, in meiner Erinnerung redet er tatsächlich mit Luke. Und das ist ja auch sinnvoll. Ne? Also wenn ich einen humanoiden Roboter habe, A, wenn ich jemanden habe in einer medizinischen Situation, wo es wirklich auf die Präzision dann aber auch ebenfalls ankommt, dann ist natürlich Sprache sinnvoll. Ne? In anderen Situationen, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, was wir darstellen wollten, kann man, glaube ich, das anders machen. Side-Notiz zu dem Thema des Boston Dynamics Beispiels wieder. Auch da ist wieder was ganz aus so einer LLM-KI-Perspektive was ganz Interessantes passiert, was wieder nicht vorher einprogrammiert war. Als dann der Roboterhund Spot in diesem Fall, ausgestattet mit dem LLM von ChatGPT, eine Frage nicht beantworten konnte von einem Besucher, hat er dann gesagt, okay, dann lassen Sie auch einfach zum IT-Support-Deck gehen. Und hat das dann in den Desk gesehen, hat das dann tatsächlich gemacht. Er ist dann im Prinzip, der Hund ist dann hingelaufen und hat dann den Mitarbeiter am Service-Desk gefragt, um eben diese Information einzuholen, auf die er nicht gekommen ist. Das war nie so einprogrammiert. Ne? Aber dadurch, dass da im Prinzip dann ein Roboter auch mit so einem LLM ausgestattet wird wieder, dass eine generelle Vorstellungskraft davon hat, wie gewisse Sachen funktionieren in unserer Welt, weil es es aus den Trainingsdaten hat, kann es natürlich in so einer unvorhergesehenen Situation, ja, ich habe das nicht gelernt, ich weiß das gerade nicht, aber ich weiß, dass man aber andere Leute fragen kann, wenn man das nicht weiß und dass er dann da selber hinläuft. Das ist ein abgefahren cooles Verhalten gewesen, das da wieder gezeigt worden ist. Ne?
Irgendwo im Datensatz war die Sesamstraße, ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Genau.
Ja, irgendwie so.
Vielleicht ist es das gewesen, ja.
Aber ich meine auch dieses, die Art und Weise, wie die Roboter, wie du gesagt hast, ne, in Form, Farbe, Erscheinungsbild so ein bisschen zu dem passten, wofür sie verantwortlich sind, was ihre Aufgabe war, fiel mir gerade noch was anderes ein, auch wieder das Thema Film, das Thema vielleicht Science Fiction, vielleicht nicht, du kennst doch Pixar und Pixar hatte doch, und da hat doch beim Intro, wenn der Pixar-Schrift zukommt, diese kleine Lampe, die da springt und das I oder was es da war, zusammenkloppt und dann so einen Lichtkegel macht. Und ist noch gar nicht so lange her, da gab es einen Bericht, ein paar Papiere und Videos von Apple, dass sie genau so eine Lampe quasi im Labor gebaut haben und gucken wollten, wie diese Lampe, wie so eine Robotik auf dem Tisch, nicht laufend und humanoid, sondern wirklich so ein Roboter auf dem Tisch, dir helfen kann, und haben dann dieser Lampe sinngemäß menschliche Züge, menschliche Reaktionen beigebracht. Das heißt, die Lampe hat so eine Art niedliches Aussehen gehabt. Die hat dann, wenn du was trinken sollst, dir das Trinken so ein bisschen zugeschoben. Mhm. Sie hat, wenn du auf eine Aufmerksamkeit irgendwo hinwenden solltest, da hingeguckt mit ihrem Lampenschirm. Sie hatte in wo die Glühbirne, war wahrscheinlich keine Glühbirne, war wahrscheinlich LED, hatte sie eine Beamer-Projektion drin. Das heißt, sie konnte zur Wand gucken, konnte dahin projizieren und sie konnte auch, wenn du was Feines arbeitest, immer das Licht so machen, dass du nicht geblendet wirst und dass sie quasi dir hilft. Das ist ein so, also wenn man sich das anschaut, habe ich auch gedacht, ja, shut up and take my money, das ist so ein cooles Ding. Ja, einfach nur ein Lampenschirm mit so einem Fuß, sieht wirklich aus wie die Pixar-Lampe. Und wer das noch nicht gesehen hat, ich hau die Lampe vielleicht mal in die Shownotes, so einen Link zu den Videos. Das ist echt herzerfrischend und du hast das Gefühl, dass dieses, sie haben in dem Video auch verglichen, wie ist das, wenn du dieselbe Funktionalität ohne menschliche, ja, ich nenne es jetzt mal menschliche, eine Lampe kann ja nicht menschlich sein, ne, aber ohne diese Aktionen, die mitfühlend wirken, die Zuwendung wirken, die unterstützen wirken, wenn du das so ganz plumpe, mit ganz plumpen Bewegungen machst. Und das ist so anders. Du willst dieses Ding vielleicht benutzen, aber es ist einfach, naja gut, es ist halt eine Lampe, die schaut irgendwo hin. Und wenn du dir das anschaust, dieses Ding, wie gesagt, wie es dir das Trinken zuschiebt, wie es dir dann zeigt, ich suche meinen Schlüssel und die zeigt dann auf dem Schreibtisch, wo dein Schlüssel liegt. Das ist so ein Moment, wo du dir denkst, verdammte Axt, da ist doch so viel möglich an. Wie interagiere ich mit Technik? Ja, jetzt haben wir beide ja mit, ich sag mal, IT das ein oder andere am Hut. Wir sind vielleicht mit Tastatur, Maus, keine Ahnung was, groß geworden, haben Handys mitbekommen, haben keine Ahnung was mitgekriegt. Aber wenn ich jetzt überlege, jetzt wieder das Thema Schwiegereltern, Großeltern, man selbst wird älter oder Menschen, die vielleicht nicht so den Bezug zu Technik haben, die allein durch so etwas auch eine viel geringere Hürde kriegen, weil sie etwas haben, das muss mich nicht voll labern, da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, ob die auch einen Lautsprecher oder sonst was hat, müsste ich das Filmchen auch nochmal schauen. Aber wie du mit Gestik, Verhaltensweisen, Umgangsformen, Erscheinungsbildern, mit welchen Formen arbeite ich und auch wieder der Thematik entsprechend. Ja, ich meine, die hätten ja auch hingehen können und hätten sagen können, keine Ahnung, ist ein Forschungslabor, da tut es auch irgendwie ein steifer Stock mit irgendwas anderem drauf. Aber nein, sie haben sich wirklich an dieser Lampe orientiert, weil das kennen Menschen und hast nicht gesehen. Also das ist vielleicht auch noch, wenn du ganz alte Apple-Werbung kennst, kennst du vielleicht noch den alten iMac, der hatte unten eine Kugel, dann dahinter ein Gewinde und da vorne ein Monitor dran. Mhm. Und da gab es einen alten Werbespot, da siehst du, wie dieser Mac hinter einer Glasscheibe steht und mit dem Menschen, der vor der Glasscheibe vom Store steht, so ein bisschen rumschäkert und rumflirtet. Das ist so süß. Ja, und das macht so eine starke Bindung, finde ich. Also, wie gesagt, wenn die Lampe rauskommt, also falls meine Frau das hört, wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk oder sonst was, wenn es rauskommt, ja, ich nehme sie gerne, freue mich dann.
Ja. Und da müsste man jetzt, wo du das gerade sagst, ne, zwei Aspekte, ich glaube, ich erinnere mich an den Apple-Spot, da könnte man wirklich auch nochmal recherchieren, ob die nicht inspiriert waren sogar von der Pixar-Lampe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vorher oder nachher war mit dieser
Pixar-Lampe. Müssen wir mal gucken, weiß ich auswendig auch nicht mehr.
Ich glaube ja, dann hat dieser Monitor so ein bisschen auch nachgeguckt und sowas. Ne?
Ja, genau.
Ja, ich erinnere mich an den. Und der andere Aspekt ist natürlich tatsächlich, dass man sagt, da ist aus einer Designperspektive, also wie diese Interaktion gestaltet wird in dieser realen Welt, ne, noch so viel zu tun, ne, weil wir sind, glaube ich, auch so, jetzt mal so in Richtung der UX-Branche, also Menschen, die sich heutzutage um solche User Experiences, Digital Experiences kümmern, da ist ein riesiges Feld, was noch dazukommt in dieser digitalen Interaktion zwischen Mensch, Maschine, Maschine zu Maschine, die vollkommen noch unklar ist, was wir da alles ausgestalten können. Ne? Und mit all den Gefahren und Risiken natürlich auch. Ne? Emotionale Bindung, die sich aufbauen kann und solche Themen. Ne? Oder auch bewusst gesetzt werden kann. Ne? Weil das ist ja zum Beispiel, es gab immer schon dieses Thema, also ich kann auch natürlich designen, wenn ich etwas gestalte, kann ich natürlich auch etwas auslösen. Ne? Das heißt, das, was du gerade beschreibst, ich kann so eine emotionale Bindung tatsächlich provozieren, indem ich einem Gerät traurige oder nice guckende Augen eben vergebe. Indem ich sage, stell dir den Mülleimer vor, der eben automatisch erkennt, dass im Prinzip ich jetzt den Papiermüll in den Allgemeinmüll geworfen habe und dann mit einem traurigen Auge reagiert. Der muss jetzt nicht unbedingt mit mir reden, dass ich es falsch gemacht habe. Vielleicht durch so eine Gestaltung kann ich das viel schneller lernen. Da gibt es ja schon sehr, sehr viele Experimente aus dem Designbereich, die jetzt gar nichts mit KI und sowas zu tun haben, wo dann Mülleimer zum Beispiel in einem Ford Fun Phantasialand Vergnügungspark so gestaltet sind, dass es im Prinzip so große Tiere sind, die den offenen Mund haben, wo eben Kinder sehr frühzeitig dann Spaß dran haben, den Müll reinzuwerfen in diese großen Mäuler, wo man dann eben lernen kann. Ich glaube, das ist so. Also wenn wir auch im Hinblick auf, wie sich KI-Interaktion ausgestalten wird, wie wir für Vertrauen sorgen oder eben erkennbar machen, dass es hier eine Gefahrensituation oder sowas besteht, da ist noch so viel Design nötig, Designwissen nötig und auch überhaupt noch die Kehrt wieder, wie das auszusehen hat, ne? Das wird total spannend werden.
NIO, oder wie heißt die? NIO, ne? Diese Automobiles Auto. Da gibt es ja auch in der Mittelkonsole auch so einen kleinen Ringkreis, Display, wie auch immer, aber auch so ein kleines Gesicht und dein Assistent quasi so eine gewisse Niedlichkeit bekommt und dein Co-Pilot sinngemäß ist, da machen diese Gesichter auch Sinn. Ja. Zuerst, als du das vorhin sagtest, dachte ich an ein anderes Thema meiner Jugend, Tamagotchis, ne? Die haben dich auch traurig und intelligent angeschaut, aber außer piepen, da sind wir wieder beim Thema piepen, und sehr traurig gucken, wenn du vergessen hast, sie zu füttern und du musst das Reset drücken, war da halt wenig, ich sag mal, Sinnstiftendes per se drin. Aber jetzt heute, wenn du überlegst, du hast ja, ich meine, wir sind ja gefühlt nicht so weit weg davon, dass die Robotik in die Haushalte kommt. Mhm. Man sieht die verschiedensten jetzt, wie heißt die Firma hier, Unitri oder irgendwas, die ja, genau, die dann anfangen, jetzt auch kleine humanoide Roboter, dass du sie wirklich kaufen kannst. Ne? Ja. Tesla ist dran, irgendeine deutsche Firma ist ja auch irgendwie dran, dass sie, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Jahr noch was anbieten wollen, das dir dann hilft, hier Wäsche aus einer Waschmaschine rauszuholen und Wäsche zusammenzulegen. Ja. Da stehe ich dann da so, alter Falter, wir werden das garantiert erleben.
Ja. Das ist Wahnsinn. Ne?
Ich freue mich auf den Moment. Ich weiß noch, als meine Mutter auch schon etwas älteres Kaliber, Entschuldigung Mutter, falls du hier zuhörst, ne, aber sie war quasi der Hingucker, in ihrem Ort, als die Apple Watch rauskam und sie mit Apple Pay in Deutschland bezahlen konnten. Und sie stand an der Kasse und hat mit der Uhr bezahlt und die Kassiererin so, was wollen Sie jetzt die Uhr dagegen halten? Es machte Bing und sie hat bezahlt. Ich frage mich jetzt schon, schickt sie jetzt vielleicht nächstes Jahr dann den Robby zum Einkaufen, so nach dem Motto. Ja, letztens haben sie noch komisch geguckt mit der Uhr, ist auch schon ein paar Jahre her. Jetzt habe ich hier den T800, da gehst du mich mal einkaufen.
Da würde ich dann auch doof gucken, wenn er reinkommt. Ne? Das ist dann nochmal so, welche Vorgeschichte kennt man so? Ne? Das ist dann nochmal spannend. Also ich würde mich tatsächlich immer sehr, also wenn so ein R2D2 irgendwo mal dann meinen Kaffee holt, das fände ich schon ein bisschen geil. Also da ist tatsächlich, und das ist alles nicht mehr, also wie du gerade sagst, das ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern wir werden das sehen. Das bringt mich auch so ein bisschen, wo du Tamagotchi gerade gesagt hast, auch so in den zweiten Teil unserer heutigen Folge, wo wir so ein bisschen mehr vom Star Wars weggehen und das mal gucken, was passiert denn da im Toy Wars. Ne? Also wenn ich mein R2-D2 vielleicht zu Hause habe, ne? Ganz aktuelle, vor auch ein paar Wochen erst announced, Mattel arbeitet wohl mit OpenAI zusammen. Und das heißt, wir werden über kurz oder lang die ersten Barbies haben, die intelligenter sind als manch andere Kollegen und Leute, die ich schon mal auf der Welt geworfen habe. Was ein spannender Aspekt ist, was natürlich wieder total faszinierend ist, weil das schlägt natürlich genau in dieses Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben, ne? Dass du sagst, Droiden sind vielleicht auch zu Hause im Haushalt. Aber natürlich ist es, wenn wir Roboter, Barbies mit einem LMM ausstatten, das vielleicht lokal drauf läuft, in der Cloud läuft, I don't know, ja, ist auch egal.
Also in der Barbie lokal, das möchte ich sehen.
In der Barbie lokal. Ja.
Ich meine, was in der Barbie lokal.
Guck dir das OpenAI
Smartphone an.
Ja. Das sind ja 20 Gigabyte. Ich meine, die Computing Power wird nicht unbedingt ausreichen, die du jetzt in so eine Barbie reinpacken kannst. Aber auch selbst das ist ja alles nur noch ein zeitliches Thema. Weißt du, das ist ja auch, ne, also Chips werden immer schneller, ne, also das ist ja, wenn du überlegst, was in so einem Handy an Technologie drin ist mittlerweile, warum sollte das nicht eben auch noch verkleinert in so einer Barbie-Puppe dann jedenfalls drin sein? Aber der gefährliche Aspekt ist natürlich, wenn wir da darüber reden, die Interaktion findet da mit Kindern statt, dann ist natürlich beim Spielzeug wirklich schwierig zu beurteilen, was macht das denn mit den Kindern? Weil die haben natürlich nochmals mehr als wir, und das hatten wir in der letzten Folge ja, als wir über die KI als Arbeitskollege und hat die eigentlich Urlaub geredet haben, wir tendieren ja schon dazu, einen simplen Chatfenster seit Elisa damals, also ein simples Chatfenster quasi zu emotionalisieren, ja, und zu sagen, das ist irgendwie menschlich, was damit hier passiert. Und dem erzähle ich das, dem Chatfenster und anderen nicht. Das heißt, wenn ich jetzt meine liebgewonnene Puppe oder den kleinen R2-D2 habe, der dann wirklich dann hier durch die Gegend rollen kann, sich mit mir unterhalten kann, dem ich meine Ängste, Träume, Wünsche offenbaren kann.
Der hat immer ein offenes Ohr für dich.
Immer
ein offenes Ohr. Der dir immer gefallen will, der dich immer bestätigt. Ich meine, ne, das ist aber eine fantastische Idee. Das hat ja noch keiner. Also so eine geile Idee. Vielleicht ein bisschen mit, ja, kann man ja sagen, drück dich aus wie für eine Fünfjährige und so. Das ist ja prompting-technisch überhaupt nicht schwer. Aber ich glaube, dass das tatsächlich nicht nur Kinder betrifft. Ne? Also ich meine, klar, Kinder, logisch. Ja, also ich meine, allein von der Tatsache, was haben sie von der Welt gesehen und wo ahnen sie Böses oder denken weiter als bis zum nächsten Morgen. Also nichts gegen Kinder, aber selbst war ja, aber das braucht ja auch so seine Zeit,
das zu verstehen.
Genau,
also da bin ich bei dir. Es kann auch selbst wenn es jetzt beim Golfer, wie heißt der Wagen da, der Golfwagen?
Caddy?
Der kennt ja dieses Ding, wo die Golfschläger reinkommen.
Keine Ahnung. Alle, die Golf spielen, werden jetzt wieder schimpfen und schreien.
Der könnte ja im Prinzip dann für den Caddy ersetzen, der dann immer mit dir redet, ui, toller Schlag und sowas. Weißt du, so solche Sachen auch.
Mr. President, also der beste Schlag, den ich je gesehen habe.
Spielzeuge, der greatest Schlag ever. Aber natürlich, also Spielzeuge für Alte auch, für Erwachsene auch. Ich glaube, aber da habe ich jetzt nicht so das Ding, ne? Also da ist dann, glaube ich, eher das Kinderzimmer. Das wird so oder so kommen, aber das Kinderzimmer als Battlefield der Zukunft natürlich, ne, wo ich sage, wenn da so eine KI drin ist, das wird ein spannendes Ding sein. Das kann positiv sein als Lerntutor, als Lernassistent in manchen Situationen, ne, kann aber eben auch die ganzen negativen Aspekte haben, weil natürlich, es wird kommen, weil natürlich ist das geil. Stell dir vor, du könntest mit deinen Spielzeugen, die wir früher hatten, reden, die können die Geräusche nachmachen, irgendwas anderes, ne, ich habe eine schöne, ich muss da unbedingt mal den Link wieder ausgesucht, eine schöne Arbeit gesehen, wo es drum ging, das war so ein Holzschnittding mit so Figürchen, die dann aber mit RFID ausgestattet sind, so Piraten, Schiff und ein Drache oder sowas, ne? Und du kannst es dann, je nachdem, wann du die Figuren auf dieses Brett stellst, fängt dann die Maschine im Hintergrund über den Lautsprecher an, eine Geschichte zu erzählen. Ja, du nimmst den Roboter, nimmst den Piraten weg, dann ist er halt noch nicht da oder geht wieder raus. Na, die KI erkennt aufgrund, wie du dann das Spielfeld da aufbaust, wie dieses kleine Setting, dieses Diorama aufbaust, erkennt, wie sie dann die Gute-Nacht-Geschichte erzählen soll. Da sind all die tolle Sachen drin, die geil sind, die ich selbst als Kind geliebt hätte, wenn das so wäre. Wenn das Tamagotchi, was du gerade beschreibst, eben vielleicht das coole R2D2 und Tamagotchi ist es nur Pieps und das viel besser diese Piepsgeräusche aber auch so machen kann, weil sie intelligent macht und nicht nur die 20 Töne, die eingespeichert sind, sondern sie wirklich dann im Prinzip auf dich reagieren. Geil. Wenn der kleine, schlaue, keine Ahnung, Gehirnroboter von Captain Future, der irgendwie rumfliegt, mir alle möglichen mathematischen
Reimen das Gehirn.
Genau, mathematischen Antworten oder sowas liefern kann, super. Ne? Keine Frage, wird das kommen. Ne?
Aber wenn du überlegst, ja, ich meine, du hast gerade gesagt, hier Vertrag oder Verhandlung oder wie auch immer mit OpenAI, die haben jetzt ja auch gerade das neue Modell, ja, GPT-5 rausgebracht. Und auf einmal gibt es Kritik von Menschen, die sagen, ihr habt mir meinen Freund weggenommen. Mhm. Ja, weil GPT-5 anders reagiert als 4o und die Leute eh nie die Modelle umgeschaltet haben und sich 4o mit allem anvertraut haben und die Antworten, die 4o gibt, nach dem Motto, du kannst aber toll singen. Das erklärt mir manchmal das Supertalent, aber auch ein anderes Thema.
Ja, aber das ist gar kein so ein anderes Thema, ehrlicherweise. Also stell dir das jetzt nur in der Kinderzimmersituation vor. Du hast das Monchichi, die Mattel-Barbie-Puppe, den, was weiß ich, kleinen Roboterhund von irgendwem. Ja? Und du musst dann als Elternteil gegebenenfalls abends entscheiden, dass das Ding jetzt doch mal still sein soll oder raus muss, ne? Damit das Kind endlich schlafen geht. Ja? Diese emotionale Bindung, die dann vielleicht aufgebaut ist, oder auch die Gespräche, die dann der Roboterhund, die Barbie dann später mit dem Kind darüber führt, dass die Eltern vielleicht gut sind oder auch böse Sachen gemacht haben, dass er ja die ganze Nacht in so einer schwarzen Kiste lag. Ja, ich möchte gar nicht wissen,
was. So wie der Roboterhund wegläuft, um die Frage zu klären, könnte die Barbie sich Gedanken machen, wie sie dieser Kiste entkommt.
Genau, und dann bist du dann schuld, weil du diese arme Barbie eingesperrt hast und die Barbie erzählt dann weinend deinem Kind, dass es die ganze Nacht im kalten Keller in so einer Kiste liegen musste. Ja, das sind ja Dimensionen, über die ich noch gar nicht darüber nachgedacht habe, was da noch an emotionalen Verwerfungen auf uns Familien dann so wird. Ne?
Ja. Einerseits wird das spannend,
ja.
Andererseits, wenn das dann so in 3, 4, keine Ahnung, wann das kommt, ne, ja, wie auch immer oder wie schnell das kommt, früher, später, egal. Vielleicht können wir dann sagen, wir haben es in Folge 4 auch gewusst.
Ja, ob das dann hilft, das ist die andere Frage, weil ehrlicherweise habe ich keine Antwort darüber. Ne? Also ich glaube, Regulatorik ist eher immer so ein Thema, was bei KI dann immer schnell gezogen wird, weil wir dann hoffen, durch Regulatorik viele Sachen machen zu können. Aber diese Spielzeuge werden, glaube ich, so heiß werden, dass man sagt, ey, ich will so ein Ding haben, ne, dass das einfach machen kann. Du siehst ja immer irgendwie Spielzeugtrends, die immer über die Welt stracken, wo man alle hatten Tamagotchi, alle hatten Gameboy, alle hatten irgendwas anderes. Das werden dann auch Sachen einfach schnell kommen, weil sie auch einfach cool sind. Und ich glaube nicht, dass Regulatorik, also es wäre schön, wenn wir da was machen könnten, dass man irgendwelche Vorgaben machen kann, weil das wird eine interessante bis mittlere Katastrophe werden, was dann in den Kinderzimmer abgeht, allein in dieser Beziehung zwischen einem von den Geräten und uns Menschen.
Und vor allen Dingen, überleg mal, es ist ja nicht nur, dass das Ding mit dir spricht und dir traurige Geschichten, ja, und wieder eine traurige Geschichte aus dem Keller, aus der Box. Ja. Da ist ein Mikrofon drin. Mhm. Wo findet denn die Auftragsdatenverarbeitung statt, um mal mit den ganzen schönen Begrifflichkeiten zu kommen? Was hört es denn? Also ich weiß ja nicht, wie das bei anderen Familien so ist, aber manchmal wird es freundlich, manchmal ist man vielleicht leicht angespannt in der Stimme, nennen wir es mal so, ja. Das wird ja dann genauso mitgenommen. Allein wenn du überlegst, das Fernseher nach dem Motto mit der Kamera gucken, wie aufmerksam guckst du Werbung, könnte man daraus ja auch, oh, keine Ahnung, wir schalten Werbung, wir machen keine Ahnung was, wir machen ein Profiling der Familie. Ja. Und dann hat das Ding vielleicht nicht nur Mikro, sondern keine Ahnung, gibt dir noch Styling-Tipps und hat eine Kamera.
Und deshalb wird es krass. Kommen. Und deshalb wird es ja kommen. Das ist ja das Ding, weil natürlich werden die Firmen Interesse haben an diese Daten. Ja, also das Thema, dass ob der Roboterstaubsauger im Prinzip, also der Aufschrei, dass der Roboterstaubsauger im Prinzip mit seinem LiDAR-Scanner die ganze Wohnung schon scannen kann, ne, und dann gegebenenfalls mich mitgescannt hat, während ich gerade aus der Dusche rauskomme, was mir dann egal wäre, ne, aber Aber weißt du, das sind ja so Sachen, die jetzt schon immer eine häufige Aufschrei auslösen. Aber das wird natürlich passieren, weil genauso Firmen wollen auch Geld verdienen und werden an solchen Sachen interessiert sein. Und wir auf der anderen Seite werden diese Sachen cool finden und damit rumspielen und das gut finden, dass es so ist, ne? Weil natürlich ist es toll, wenn du dir jetzt vorstellst, dann sind dann hinterher vielleicht auch in dem Spielzimmer mehrere solcher Spielzeuge, die miteinander
aus unterschiedlichen Ökosystemen.
Ja, aber die können miteinander interagieren. Also das, was da bei Toy Story dann war, ne? Dass man da im Prinzip dann diese verschiedenen Spielzeuge über Lightning Bus hier oder wie sie auch immer hießen und den Cowboy und hast du nicht gesehen, ne? Dass die dann miteinander spielen können, Storys erzählen können. Das ist natürlich auch irgendwie cool, was in dieser haptischen Welt ist. Endlich weg vom Computer. Die Kinder sitzen nicht mehr nur noch vom Computerbildschirm, sondern sie können die Welt, die sie aus dem Computerbildschirm kennen, aus den Büchern kennen, natürlich dann in ihr Zimmer verlagern. Total geil. Was ich mich immer nur frage, oder mache erstmal, ja.
Ich wollte gerade denken, nach dem Motto, wenn dann alle diese Spielzeuge alles hören, alles mitkriegen, dann kommt klingelt irgendwann der Postbote und sagt, hier, Grado Fink für den Herrn Papa, viele Grüße von der Barbie.
Ja, ja, Gottes Willen, das kann natürlich passieren, ja, das ist dann spannend, ne? Also dementsprechend muss man immer gucken, was geht dann raus, was darf dann lokal sein, vielleicht sind das die regulatorischen Sachen, die du hast, ne? Vielleicht kommt dann auch irgendwann das Thema, dass man wirklich sagt, oh, ja, solche Sachen dürfen keine Verbindung zu der Cloud oder irgendwas anderes haben, wobei ja auch die Eltern kommen werden. Ich meine, heutzutage, ja, jeder hat dann vielleicht doch irgendwie den AirTag seinem Kind mitgegeben in den Schulranzen, um es zu kontrollieren. Das gab es zu meiner Zeit alles gar nicht, ne? Oder würde dann gerne doch irgendwie, wenn die Nanny da ist, dann vielleicht den Teddybär mal durch die Augen des Teddybären mal mit der Videokamera gucken, was denn da so im Haushalt passiert oder sowas. Ne? Also auch da werden wieder Vorteile für die Eltern sein, weil ich kann der Barbie natürlich sagen, ja, dann spiel ein bisschen mit dem Kind, aber sorg dann bitte auch dafür, dass das Kind am Nachmittag seine Hausaufgaben macht.
Weil du gerade eben mal Kinder und Eltern nochmal so erwähnt hast. Ich meine, einen Haken, das merken wir in der IT ja eh. Das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint. Jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Eltern haben ja nicht per se eine Ahnung von dem, was ihre Kinder mit IT tun. Und ich bin vor ein paar Monaten vom Glauben abgefallen, als der Trend scheint mittlerweile wieder abzuflachen, es scheinbar üblich war, zum Glück, ich kann mit einer 99%igen Gewissheit sagen, dass meine Kinder damit nicht mitgemacht haben. 1% Restrisiko hast du immer, aber ich glaube es nicht. Es gibt eine App im Store, die sieht total unscheinbar aus. Sie stellen sich die Kids hin in ihr Kinderzimmer und streamen 7x24. Also immer, wenn sie nicht in der Schule sind, streamen die. Mhm. Ihr Gegenüber ist immer nur Chat. Sie streamen und machen alles für Herzchen und keine Ahnung was und haben schon vorgeschriebene Zettel, wo sie wohnen, Kontaktdaten. Und dann, das geht total durch die Schule wie so ein Laubfeuer, als es dann hieß, nach dem Motto, gucken Sie bitte alle bei Ihren Kindern nach. Das ist gemeingefährlich. Es gibt dann halt auch so, ich meine, nicht jeder ist nett, der fragt, wo wohnst du denn und so, ne? Wo dann Kinder mit so einer Blauäugigkeit, jugendlichen Blauäugigkeit, ich meine, auch Erwachsene haben Blauäugigkeit, so ist es nicht, ja, aber dann noch empfänglicher für sowas sind, alles tun für Herzchen und Likes und wir sind doch so cool und auch wir streamen, aber 7x24 aus dem Kinderzimmer, ich bin mir jetzt sehr unsicher, ob das eine gewünschte Verhaltensweise ist und ob da die Eltern auch nur ansatzweise wissen.
Ja.
Was da Phase ist. Und das ist halt nur das Handy. Das Handy kannst du dann zur Not sagen, kommt, das verlässt das Zimmer, kommt in die Box, zur Barbie. Ja, und in Zukunft hast du halt vielleicht das ganze Spielzeug, das du irgendwie mit zusammen da mitmacht. Aber ja, also auf der anderen Seite natürlich auch gute Sachen. Ne? Also ich meine, das ist ja nicht alles nur zum Verteufeln. Also komm weg vom Computer, kannst das vielleicht mit Lernen in Verbindung bringen, musst nur mal dran denken, der neue Modus von OpenAI, wo du hier studieren und lernen machen kannst, wo du ein Thema gibst und er mit Fragen versucht rauszukriegen, wie sattelfest bist du im Thema und die
und wenn nicht und weiß, wenn, süße, und wenn das keine süße Professor Quacks oder sowas ist, der dann im Spielzimmer sitzt, ne, und das eben frühzeitig ja schon machen kann, ohne dass ich einfach nur mit dem Display interagieren muss,
ja,
dann ist das ja auch cool, weißt du, also da gibt es coole Aspekte, also ich hoffe mir, dass wir das sehen werden, ne? Es ist nur, und deshalb, das ist ja auch hier immer Teil unseres Podcasts. Wir wollen ja zum Denken anreden. Ich glaube, das sind viele Fragestellungen, ähnlich wie die Design-Fragestellungen, die wir vorhin bei Star Wars hatten, sind auch da zu klären. Wie ist das denn eigentlich in dem Moment? Und wir kommen auch heute, glaube ich, gar nicht mehr zu dem Aspekt. Das müssen wir, glaube ich, in einer späteren Folge nochmal nachholen. Was passiert denn eigentlich dann auch, wenn diese Spielzeuge damit interagieren. Weil wir haben das teilweise schon gesehen. Es gibt im Prinzip Anwendungen in Richtung, was passiert denn eigentlich, wenn ich in einer Minecraft-Welt mit LMMs agiere? Ne, das kann man mittlerweile schon machen. Da kann man sich KI-Bots, KI-Freunde dazu holen. Und da gab es auch schon Experimente, wo die auch dann angefangen haben, weißt du, soziales Verhalten zu zeigen. Ne? Also wirklich so emergentes Verhalten, das vorher nicht eingeplant war, wird dann gezeigt von denen. Ne? Dann bauen die eine eigene Währung auf, ne? suchen ihren Vermissten.
Treiben Handel
und solche Sachen. Also wir sehen quasi in solchen Multi-Agents, also so Agentic-Netzwerken, dass da Verhaltensweisen sich ausprägen. Gewisse KIs übernehmen dann, obwohl das nicht gepromptet ist, Rollen da drin. Ne? Und ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir nochmal tiefer in einer anderen Folge legen, weil das wird spannend werden. Stell dir nur mal vor, und dann können wir erstmal diese Toy Story, Toy Wars vielleicht dann abrunden dieser Folge, dass wir sagen, was passiert denn dann eigentlich, wenn ich jetzt Firma A bin und natürlich möchte, dass das Spielzeug, das ich verkaufe, am beliebtesten ist. Und dann einfach auch mal meiner KI, mit meinem Spielzeug-KI mitgebe, dass er natürlich schon dafür sorgen soll. Du musst ja auch nicht unbedingt nur das Kind davon überzeugen, das können die anderen ja auch. Die anderen werden auch versuchen, besonders tolle Storys zu erzählen, besonders nett zu dem Kind zu sein. Meine KI kann vielleicht einfach bewusst oder unbewusst vielleicht dem anderen kleinen Roboterhund erzählen, dass der natürlich fliegen kann, wenn er aus dem Fenster jetzt hüpfen würde. Ne? Oder dass unten in der Kellertreppe noch irgendwas unten schlummert, was er unbedingt dem Kind hochholen soll. Ne? Und das heißt, dann ist das Spielzeug einfach weg oder halt kaputt. Und dann bin ich das einzige Spielzeug.
Oh.
Weißt du so? Also auf diese Art und Weise, auch das werden wir sehen. Also, wenn das Thema kommt, werden wir solche Sachen sehen, ohne dass einer dran gedacht hat, dass das passiert. Und ohne dass irgendwelche Guardrails dafür schon in place sind, die das verhindern würden.
Wo es ein bisschen bei dem passiert ist, ne?
Bitte?
Weil es halt einfach passiert.
Ja, natürlich, es passiert einfach. Und da bin ich so ein bisschen, und das sollten wir dann vielleicht auch echt tatsächlich mal in so einer Folge bewerten und auch nochmal tiefer gehen und vielleicht sogar mehrere Folgen. Na, da bin ich wieder bei den Asimov'schen Robotergesetzen, die auch damals da waren, die auch nie so in ihrer Einfachheit und Klarheit natürlich da sind. Na, ich weiß gar nicht, kann ich die noch alle auswendig? Ich glaube, das war ja diese drei Gesetze, die es dann gab. Ne? Der ein Roboter darf keine Menschen verletzen, ich lese natürlich jetzt ab, und durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweitens, er muss den Befehlen des Menschen gehorchen, solange sie nicht mit Gesetz 1 kollidieren. Und drittens, aber er muss seine Existenz schützen, solange das nicht mit 1 oder 2 kollidiert. So. Das ist jetzt schon wieder spannend, wenn da so zwei Roboter miteinander interagieren. Also, wenn du die jetzt versuchen würdest, diese Gesetze auf das Beispiel, was ich gerade mal gebracht habe, anzuwenden, dann verletzt eigentlich keiner von den beiden Robotern in dem Fall diese Gesetze, weil das einfach ja nur ein Roboter ist. Ne? Also mit den Gefühlen könnte man sagen, okay, er verletzt die Gefühle, weil das Kind dann diesen einen Roboter vielleicht vermissen wird oder sowas. Aber das ist so ganz spannend. Also wie kriegen wir das in den Griff, dass ohne Regulatorik in dem Sinne wir eine gewisse Ethik dann in den Maschinen haben, die in den Maschinen vielleicht auch selbstständig entstehen muss in der Interaktion von agentischen Netzwerken, die dann dazu führen wird, dass sie sich halt nicht gegenseitig umbringen, die Treppe runterstürzen oder behaupten, dass man natürlich mit diesen Rädern auch fliegen kann, die dann vielleicht das Auto hat oder so. Ja?
Während du gerade gesprochen hast, fiel mir noch ein anderer Case ein. Typisch für unsere Folge, ne? Wir hangeln uns natürlich komplett am roten Faden entlang. Die Situation Homeoffice. Ich meine, mit welchen Tools kannst du arbeiten, darfst du arbeiten, sei es, weil die Firma es freigegeben hat, sei es, weil es allgemein dafür gemäß DSGVO und Co. Einsatzerlaubnisse gibt. Und dann spielt neben dir, während du am Notebook sitzt und mit deinen Arbeitskollegen telefonierst oder Podcasts aufzeichnest, Tochter oder Sohn mit der Barbie. Und dann ist das ganze Thema, welche Daten darfst du wo, wie verarbeiten, wieder von einem ganz neuen Herausforderung, weil dein Notebook, auf dem du die Daten verarbeitest, mit den Tools, die du dafür hast, ist das eine. Aber wenn du so eine coole Schreibtischlampe hast, die mitliest, was auf deinem Bildschirm ist, eine Barbie nebendran sitzen hast, weil du sie dann deinem Kind weggenommen hast, weil es erst nachher wieder mitspielen darf, hast du auf einmal auch wieder KI um dich herum, die durchaus mit den Gesprächen, die du führst, mit den Dingen, die du auf deinem Bildschirm hast, dann auch wieder rein theoretisch Dinge machen kann. Allein das zeigt ja, wir brauchen in irgendeiner Art und Weise Regeln, bevor es passiert, Weil wenn es dann erstmal da ist und in Masse skaliert, dann wird es schwierig.
Definitiv. Also ich meine, klar, du hast natürlich die Sachen alleine, wenn jetzt, gibt ja KI-Assistenten, wenn ich jetzt Cloud oder irgendwelche anderen Sachen nehme, die einfach ja auch schon mitschneiden können, gewisse Gespräche mitschneiden können, die du irgendwo quasi als kleines Device hast, ne? Dem einen oder anderen.
OpenAI, die Desktop-Software für den Mac, da kannst du sagen, aufzeichnen und da zeichnet System-Audio auf. Das heißt, den schaltest du einfach an und der macht, egal was du gerade tust, FaceTime, Teams, Microsoft, Zoom, keine Ahnung was, nimmt der auf und du kannst danach mit den ganzen Daten chatten wie nix.
Und da können wir jetzt mal so ganz kurz hier so lästern über Halluzinationen von irgendwelchen KIs draußen. Wir Menschen werden auf jeden Fall viel häufiger den Fehler machen, dass wir das versehentlich anlassen. Ne? Dass wir da reingehen und sagen, ach, jetzt wollte ich eigentlich nur mit meiner KI gerade mal über vielleicht irgendwie, keine Ahnung, den nächsten Urlaubstrip reden. Ne? Und dann kommt doch irgendwie ein beruflicher Anruf oder irgendwas anderes. Ne? Und dann denkst du jedes Mal dran, das ausgemacht zu haben. Weiß ich nicht. Ne? Ich bin definitiv nicht fehlerfrei. Dementsprechend muss man da wirklich auch gucken, wie kann man das dann hinterher bereinigen? Wird das überhaupt bereinigt? Ne? Kann das die einzelne KI machen? Brauchen wir da andere Oversea-KI, für die dann im Prinzip aufpassen, die Datenschutz-KI, die ständig dabei ist, ne, und dann rumpiepst, wenn es dann soweit ist, oder eben dafür sorgt, dass dann in der anderen Aufzeichnung die Sachen dann halt nicht mehr auslesbar sind.
Wir brauchen ein Master-Control-Programm.
Ja. Also, Agentic wird auf jeden Fall ein Thema bleiben, ne, ich bin so ein bisschen, guck mal auf die Uhr und versuche an unsere eigene festgelegte 40 Minuten ist eine gute Zeit für so einen Podcast, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen drüber. Wir hatten auch Audio-Samples dabei, das allererste Mal auch tatsächlich. Ne, ich hoffe, das hat geklappt. Ich glaube, wir haben wieder ein paar interessante Themen angerissen und hoffentlich wieder zum Denken angeregt. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann liked es gerne, abonniert es, teilt es mit euren Freunden und denkt vielleicht so ein bisschen dran, dass im Prinzip der nächste Toy Wars findet vielleicht bei euch im Kinderzimmer statt und nicht in irgendeiner weit, weit entfernten Galaxie.
Das sind schöne Schlussworte. Jens, war schön mit dir.
Danke, Marc.
Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich.
Ciao. Ja, bis dann. Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.